Letzte Woche ging es ja darum, was es heißt, dass wir den Heiligen Geist dämpfen, dass wir das Wirken des Heiligen Geistes unterbinden sogar. Und heute soll es darum gehen, mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und das hat sehr wohl auch was mit, für mich persönlich, mit Selbstvergewisserung zu tun. Was sagt denn die Bibel tatsächlich darüber, dass wir im Heiligen Geist erfüllt sind? Ich habe natürlich auch mein Original-Anschauungsmaterial vergessen, deswegen nehme ich jetzt die Wasserflasche. Das Etikett müsst ihr euch wegdenken. Dass die Flasche einigermaßen voll ist, das sieht man relativ gut. Und wenn sie noch voller wäre, dann können wir einen Test machen, man dreht sie rum und sobald dann Luftblasen aufsteigen, dann weiß man, dass irgendeine Flüssigkeit drin. Nur was da drin ist, mit was die Flasche angefüllt ist, das sehe ich ja von außen nicht. Ich kann ja maximal sagen, das ist zumindest eine wasserähnliche Flüssigkeit, in der sich das Licht ähnlich bricht, wie man es vom Wasser gewöhnt ist. Aber ob das jetzt ein Kirschwasser wäre oder ein Obstler oder was da alles gibt oder ein Korn, das kann man ja von außen schlecht sehen. Oder ob das Leitungswasser ist oder ob da Kohlensäure drin ist, sieht man auch nur notwendigerweise, wenn es sprudelt. Wenn man es aufmacht, sieht man schon mal Kohlensäure, dann kann schon mal kein Schnaps sein. Wenn man dran riecht, riecht man nichts. Dann wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass das Wasser ist. Ne? Und wenn man jetzt wie wir in der Situation ist, dass man nicht genug Geld hat, einen Mundschenk anzustellen, muss man selbst probieren. Also, das, was draufsteht, ist auch drin. Es ist Wasser mit Kohlensäure vermischt. Was heißt das eigentlich, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Woran erkennen wir eigentlich, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind? Und ich glaube, dass es uns, den meisten von uns geht, wie es vielleicht auch mir geht, dass man manchmal sich die Frage stellt, ist das bei mir tatsächlich so? Bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Man erlebt ja nicht ständig wunderbare Dinge mit Gott, manchmal schon. Manchmal hat man Phasen, wo man sehr viel erlebt, manchmal muss man auch die Augen auftun, aber jeder von uns hat Phasen, wo ein Gott sehr weit wegkommt, vorwegkommt, wo auch das eigene geistige Leben am Boden liegt und wo man sich vielleicht auch innerlich von Gott entfernt hat. Habe ich dann weniger Heiliger Geist? Was heißt das eigentlich, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Das Neue Testament, ich habe sie nicht gezählt, aber ich habe sie mir rausgedruckt, hat einige viele Verse über den Heiligen Geist, was er tut, was er spricht, wer er ist. Und ein entscheidender Punkt ist mir immer wieder aufgefallen. Welches ist eigentlich das Hauptwerk des Heiligen Geistes? Das ist ja in unserer Zeit relativ umstritten. Die einen würden sagen, das sind die Geistesgaben. Die anderen würden sagen, es ist die Wahrheit der Schrift, in die er uns führt. Die Dritten würden sagen, es ist derjenige, der uns das Heil vor Augen führt. Das heißt, man würde vermutlich auch in verschiedenen Denominationen Verschiedenes hören. Bei manchen ist der Heilige Geist im Grunde sowas wie in der orthodoxen Kirche, zum Teil auch in manchen katholischen Strömungen, was Handhabbares, das eigentlich nichts Personales ist, sondern mehr, wie man sich halt einen Geist vorstellt, was nicht Greifbares. Es ist aber interessant, und das ist, glaube ich, der Schlüssel, um zu verstehen, was der Heilige Geist tut, und ich werde es auch begründen, warum, ist das, was uns das Johannesevangelium über den Heiligen Geist sagt. Und der erste Gedanke ist der Heilige Geist und Jesus Christus. Man könnte auch sagen, der Geist und das Heil. So schreibt Johannes von dem Tröster, der kommt im Johannesevangelium viermal vor, dieser Begriff, der Tröster, ein anderes Wort eben für den Heiligen Geist. So schreibt Jesus an einer Stelle in Johannes 14, Vers 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann ein Kapitel weiter in Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis von mir geben. Nach dem, was ich gelesen habe in der Bibel, scheint mir das die Kernaussage des Heiligen, über den Heiligen Geist zu sein. Er nimmt alles von Jesus, er erinnert uns und auch die Jünger an seine Worte und er gibt es uns. Das heißt mit anderen Worten, der Heilige Geist hat als zentrale Aufgabe jene, dass er Jesus verherrlicht. Dass er Jesus im Menschen verherrlicht, dass er Jesus aber auch in der Gemeinde verherrlicht, dass eben das Evangelium von Jesus verstanden werden kann und verstanden wird. Und das seit 2000 Jahren so. Gott hat sich ja eben entschlossen, sich in schriftlicher Form uns mitzuteilen. Deswegen, er wird die Jünger alles lehren und an alles erinnern. Natürlich für die Jünger damals hat das auch ganz praktisch diesen Hintergrund, dass er die Apostel daran erinnert, was denn Jesus getan hat, als sie ihre Evangelien geschrieben haben, als Paulus seine Briefe schreibt oder die anderen Apostel, von denen wir eben die Literatur überliefert haben. Aber es ist natürlich auch eine Aussage über die Zuverlässigkeit dessen, woran der Heilige Geist sie erinnert, dass man weiß, das sind zuverlässige Worte, die der Heilige Geist dann den Jüngern geben wird. Und so kann ja Paulus eben über die Bibel schreiben im 2. Timotheus 3, Vers 16, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Man hat ja also nochmal eine Konkretisierung, dass also der Heilige Geist durch dieses schriftliche Wort zu Menschen redet, weil dort festgehalten ist, was eigentlich Jesus gelehrt hat, was er getan hat, was uns zum Heil und zum ewigen Leben genügt und dient. So hat sich Gott entschieden, eben in schriftlicher Form vor allem zu uns zu reden. Und diese Kraft, die Gott in sein Wort legt, das ist ja genau darin begründet, dass der Heilige Geist Menschen gebraucht, indem er sie daran erinnert, was Jesus getan hat und sie das dann aufschreiben und Paulus es zum Beispiel auslegt oder die anderen Briefeschreiber. Und bis heute hat dieses Wort diese Kraft, eben Menschen zu überführen, Menschen zu belehren, Menschen mit der Wahrheit vertraut zu machen und Menschen zum Glauben zu rufen. Wir haben ja die Kraft nicht. Aber Gott hat in sein Wort genau diese Kraft gelegt und bis heute ist es immer wieder so, dass dieses Wort eben nicht leer zurückkehrt. Wir haben es also mit einem Wort zu tun, das von Gott gehaucht, Geist gehaucht ist, das heißt alle Schrift von Gott eingegeben, das ist ja ein Wort von Gott eingegeben im Griechischen, das heißt Gott gehaucht, könnte man es auch übersetzen. Da ist natürlich durch diesen Begriff Hauch, wird deutlich durch den Heiligen Geist eingegeben, der selbst Gott ist. Es ist also nicht nur ein historisches Buch, das uns historische Wahrheiten vor Augen führt, sondern es ist ein geistliches Buch. Und das sieht man darin, wenn man über bestimmte geistige Themen redet. Wenn man sagt, dass der Mensch Sünder ist, dann werden noch viele zustimmen und sagen, ja, das ist richtig. Alle Menschen haben menschliche Schwächen und Fehler und das kann man als Sünde bezeichnen. Damit werden sich viele einverstanden erklären. Und viele werden zugeben, ja, dazu gehöre ich auch, ich mache auch mal den einen oder anderen Fehler. Aber schwieriger wird es, wenn ich sage, die eine Sünde, die du tust, die eine Notlüge, die du getan hast, reicht, dass Gott dich auf Ewigkeit verdammt. Das wird schon ein bisschen harder. Da werden schon sehr, sehr viele aufstehen und gehen und sagen, das heißt ja im Klartext, du stellst mich mit dem Massenmörder auf eine Stufe, der von Gott zu Recht verurteilt wird. Du stellst mich mit irgendwelchen historischen Figuren auf eine Stufe, ob sie Hitler, Stalin oder wie auch immer heißen, die ja zu Recht wahrscheinlich verloren gehen. Wir wissen es ja nicht. Wenn Gott die verdammt, da hat er ja allen Grund dazu. Die haben ja nichts Gutes getan, aber ich... Ich mache manchmal Fehler, aber ich bin noch nie so schlimm wie jener. Wir merken, Es ist ein Unterschied, ob ich bestimmten Gedanken zustimme oder ob ich sie verstehe und verinnerliche. Die Bibel ist ein geistliches Buch. Das zu verstehen, dem zuzustimmen, wie wir vor Gott stehen, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und das ist auch damit gemeint. Er lehrt uns und er erinnert uns. Das heißt, er macht auch dieses Wort in uns lebendig, dass wir es ergreifen können und auch an manchen Punkten uns unter dieses Wort beugen können und sehen zu können, wie Gott uns sieht und entsprechend zur Umkehr oder eben auch manchmal bestätigt zu werden. Und das ist natürlich auch eine gewisse Zumutung. Das ist eine gewisse Zumutung, mit der Gott uns in seinem Wort begegnet. Wenn er über Menschen urteilt, was er über den Menschen zu sagen hat, wie der Weg des Heiles aussieht, das ist alles für die Menschen eine große Zumutung. Zum einen dieser Gedanke, du bist völlig unbrauchbar für Gott in deinen Sünden und du kannst überhaupt nichts zu deinem Heil dazu beitragen, sondern entweder du glaubst an Jesus oder du hast kein Heil. Er hat alles für dich vollbracht und er hat alles für dich vollendet. Das heißt, der Geist nimmt es und er erinnert uns daran und er führt es uns vor Augen, er führt uns in die Wahrheit der Heiligen Schrift. Und das ist für mich der Grund, warum ich glaube, das ist das größte Werk des Heiligen Geistes, weil darin das ewige Leben verborgen liegt. Da könnte jetzt die Frage, was nützt dir alle deine Heiligung? Was nützt dir alle deine Gaben? Was nützt dir alles das, was der Heilige Geist noch in deinem Leben schafft, wenn du kein ewiges Leben hättest? Es ist ja das Leben, das Gott selbst auszeichnet. Das ist das ewige Leben. Mehr, um das mal so zu sagen, kann uns Gott ja gar nicht geben. Und deswegen ist das das größte und das wichtigste Werk des Heiligen Geistes, dass er uns das Heil in Jesus vor Augen führt, dass er uns in die Wahrheit hineinführt, dass wir verstehen und glauben können, was da steht und uns unter das beugen können. Wie er das letztlich macht, wissen wir nicht. Es gab vor Jahren, ich habe leider den Artikel nicht mehr gefunden, seit dem Umzug ist manches verschütt gegangen. In Amerika hat man mal den Versuch gemacht, dass man Christen und Nichtchristen hat man dann so ein EEG angeschlossen oder irgendein anderes Instrument. Und dann hat man denen bestimmte Bibelstellen vorgelesen. Und das war hochinteressant, dass bei Christen bestimmte Gehirnareale angesprungen sind, die bei Nichtchristen nicht angesprungen sind. Da wurden bestimmte Verheißungen vorgelesen und so weiter und so fort, auf die Christen reagiert haben. Das ist natürlich kein Beweis, dass der Heilige Geist in unser Denken eingreift. Ich vermute, was weiß ich, Tobias ist der Installateur, wenn wir jetzt den gleichen Versuch machen würden und da kämen irgendwelche Fachbegriffe, die du kennst und ich kenne sie nicht, dann wird bei dir auch ein Gehirnareal anspringen und bei mir wär's tot. Also insofern, man darf das auch nicht überinterpretieren, aber interessant ist es doch trotzdem, dass der Heilige Geist, und so glaube ich schon, direkt in unser Denken eingreift durch sein Wort. Wer also wiedergeboren ist, wer an Jesus glaubt, der wird eben bekennen und daran erkennt man, und das ist die ganze Zeit schon der erste Punkt, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Wer im ersten Johannesbrief schreibt dann Johannes, daran erkennt ihr den Geist Gottes, ein jeder, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Das ist eine ganz einfache Aussage. Das heißt, wenn wir bekennen, dass der ewige Gottessohn Mensch wurde, dann wissen wir, der Heilige Geist wirkt in uns. Weil das der Mensch von sich aus nicht erkennen und bekennen kann in seiner Tiefe, nämlich als derjenige, der uns auch noch errettet. Und umgekehrt heißt es dann im nächsten Vers, 1. Johannes 4, Vers 3, und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Wir hatten vor kurzem, waren wir auf einer Beerdigung von einer alten Dame, die wir eine Zeit lang begleitet haben, meine Frau und ich. Die wurde dement. Die hatte, und wie das dann so üblich ist, die war knapp 90, als sie starb. Die hatte über 60 Jahre mit ihrem Mann in einem Haus gewohnt, der ist vor ein paar Jahren verunglückt. In ihrer Demenz aber wollte sie dann nach Hause gehen, im gleichen Ort am anderen Ende, wo sie aufgewachsen ist, wie das so üblich ist. Dann hat sie vergessen, wo sie die ganze 60 Jahre gewohnt hat, aber das, was sie in den ersten 10 Jahren war, hat sie noch gewusst. Das Interessante war nun bei der Frau das, sobald es um die Bibel ging, war sie hellwach. Sie hat nicht mehr viele Menschen gekannt, so wurde es erzählt, also wir hatten sie zum Schluss nicht mehr besucht. Aber wenn es um die Bibel ging, dann war sie hellwach. Dann, als ob sie der Herr daran erinnert, das ist die Grundlage deines Lebens. Nicht, dass ich einem von uns wünsche, dass er dement wird, aber das hat mich sehr beeindruckt. Wenn man nicht mehr viel weiß, aber wenn Gott mich so geprägt hat in meinem Leben, dass ich wirklich so auf Bibelstellen und auf die Bibel reagiere, dass mein Gehirn noch funktioniert, das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, daran wird auch ein Stück weit schon deutlich, womit war sie erfüllt im Lauf ihres Lebens. Sie war erfüllt von dem, was eben was dasteht. Der zweite Gedanke, den wir da gelesen haben, ist, dass der Geist Zeugnis von Jesus gibt. Also ich lese den Vers nochmal vor. Das war dann Johannes 15. Wenn der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Es ist also ein Märtyrer. Märtyrer ist ja das griechische Wort eigentlich für Zeuge. Martyrio heißt es, aber das, wie man das dann ausspricht, ist zweitrangig. Der Heilige Geist ist der Zeuge Jesu, der uns von Jesus Zeugnis gibt. Das heißt, der zweite Gedanke, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, zeigt sich darin, dass wir wissen, so möchte ich es mal formulieren, dass wir zu Jesus gehören. Dass der Heilige Geist in unser Denken, in unser Fühlen eingreift, dass wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Dass wir wissen, dass wir eben zu ihm gehören. Wie es Paulus mal etwas anders formuliert in Römer 8, dass der Geist selbst bezeugt, dasselbe Wort, mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir Kinder so auch erben, Gottes Erben und Miterben Christi. Die Geistesfülle erkennen wir einfach an der Heilsgewissheit, weil wir das nicht selbst schaffen können. Ich sage das immer wieder, die Erfüllung, dass wir zu unserer Familie gehören, die Gewissheit, dass wir zu unseren Eltern gehören, die kann man nicht erklären. Aber wir sind damit angefüllt. Jeder weiß das, wenn er zu Hause wohnt, das sind meine Eltern und ich bin deren Kind, Sohn oder Tochter. Und ich gehöre zu denen und sie gehören zu mir. Wir können das kaum näher erklären, wir wissen das nicht, wie das funktioniert. Wir wissen es, für viele ist es ein Anstoß, die nicht glauben, wie könnt ihr euch das einbilden? Woher weißt du, dass du in den Himmel kommst? Woher weißt du, dass du Gottes Kind bist? Das kann man doch nicht wissen. Oh doch, man kann es wissen. Man kann es nur schlecht erklären. Man kann auch schlecht erklären, warum weiß ich, dass ich das Kind meiner Eltern bin. Ich weiß es einfach, weil ich dort lebe, wie auch immer. Ich habe das schon öfter, wer mich von früher her kennt, weiß, dass es ein Beispiel ist, das ich immer wieder bringe. Wir erkennen auch darin, dass Gott an diesen Punkten keine Fragen offen lässt. In der Frage nach dem Heil oder nach dem Unheil gibt es kein Vielleicht. Gott lässt viele Fragen in unserem Leben bleiben offen. Wir haben keine Antwort auf unsere Krankheiten, wir haben keine Antwort auf manche Ergehen in unserem Leben, wir haben keine Antwort auf manche Not, Leid, auch auf manche Freude haben wir keine Antwort. Nur da sucht man selten die Antwort, muss man ehrlich sagen, das nimmt man da gerne hin. Schwieriger wird es für die Dinge, die man nicht so gerne auf sich nimmt. Aber wo wir eine klare Antwort haben, das sind bei den entscheidenden Fragen. Ob ich Kind Gottes bin oder nicht, wenn ich es nicht weiß, dann kann ich fast davon ausgehen, dass ich den letzten Glaubensschritt noch nicht gegangen bin. Weil wir diese Zusage haben, dass der Geist unseren Geist bezeugt, dass wir seine Kinder sind. Gott lässt keinen im Unklaren. Gott ist an der Frage nach dem ewigen Leben kein unklarer Gott, der uns ein Vielleicht gibt, der uns eine müde oder eine dunkle Hoffnung lässt. Vielleicht, wenn ich einen guten Tag habe, dann ja. Wenn ich einen schlechten Tag habe, hast du Pech gehabt. Oder wenn deine guten Taten ausreichen, dann nehme ich dich an. Wie so eine Art mathematische Gleichung, dass man möglichst viele gute Taten hat, damit zumindest auf der Seite mehr steht, mehr Plus als mehr Minus. Ne? Dass die Hoffnung auf die Annahme durch Gott größer wird. Nein, Die Bibel sagt ganz klar, ich bezeuge es deinem Geist. Und warum tut er das? Weil wir es im Glauben angenommen haben, weil wir dann wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung und weil der Heilige Geist uns im Glauben dieses Leben gibt und weil Gott uns durch seinen Geist dieses Angeld auf dieses ewige Leben bereits gegeben hat. Und wie es Johannes formuliert, weil wir jetzt schon das ewige Leben haben, auch wenn wir noch in einem sterblichen Leib leben. Das ist eine ganz wesentliche Aussage, das ist ein Charakterzug Gottes, dass er an diesen entscheidenden Fragen sehr, sehr klar ist und keinerlei Fragen offen lässt. Daran kann man übrigens viele Irrlehren erkennen, die genau an dieser Frage scheitern. Genau an dieser Frage nach der Gewissheit. Weil sie eben nur der Mensch haben kann, der den Heiligen Geist hat, schlicht und ergreifend, daran liegt es, an nichts anderem. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich habe mal mit dem Bahai geredet und habe zu ihm gesagt, wenn du mir eine Frage beantworten kannst, werde ich sofort Bahai. Und zwar die, was kannst du mir mehr bieten als ewiges Leben? Wenn du mir mehr bieten kannst, die 80 Jahre, die ich hier bin, ob ich da reich, arm oder glücklich oder unglücklich bin, das ist eigentlich zweitrangig, wenn man auf das ewige Leben schaut. Also ich würde kein Bahai, was soll er auch antworten? Der zweite Gedanke, den ich etwas, oder der dritte Gedanke, den ich ausführen möchte, ist der Gedanke, der Heilige Geist und Früchte, also die nächste Frage nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder der Heilige Geist und unsere Heiligung. Das Thema Heiligung finden wir eigentlich in jedem Buch im Neuen Testament. Also ich hab tatsächlich die Sachen, die ich gelesen habe, und es gehört ja zum Studium dazu, dass man alles durchliest, und sag mal, ich weiß nicht, ob ich es einmal im Jahr schaffe, die Bibel durchzulesen, aber ab und zu schaffe ich es schon. Ich kenne kein neutestamentliches Buch, wo dieses Thema nicht vorkommt. Heiligung. Ihr seid Salz und Licht der Erde, sagt Jesus. Paulus sagt, dass wir der Berufung, unserer Berufung entsprechend leben sollen. Wir sind ein offener Brief Christi. Im Römerbrief schreibt er, aber jetzt, da ihr von Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Ich habe es vorhin ein bisschen auf die Spitze getrieben, um es deutlich zu machen. Die Heiligung ist nicht das Heil. Auch was Paulus hier schreibt, es geht nicht darum, dass wir durch die Heiligung uns den Himmel erarbeiten, sondern es geht darum, dass Gott uns heiligt, um uns vorzubereiten. Und wenn dann hier unser Leben zu Ende ist, dann scheint ja auch unsere Heiligung am Ende zu sein. Bei ihm in der Ewigkeit gibt es ja in dem Sinne keine Heiligung mehr, sondern da sind wir ja ohne Sünde. Heiligung selbst heißt ja wie hier, die Grundlage der Heiligung ist, dass wir Vergebung der Schuld haben, weil wir Vergebung der Schuld haben, weil unser Verhältnis zu Gott geklärt und gereinigt ist, weil wir seine Kinder sind, hat Gott uns durch seinen Geist selbst zubereitet, dass wir ihm dienen können. Aber bei der Heiligung ist sicherlich noch das eine entscheidend, dass Gott uns herausfordert, dass wir es sind, die ihm auch tatsächlich dienen. Das hatten wir letzte Woche schon. Das ist ähnlich wie den Geist zu dämpfen. Heiligung hat das mit Verantwortung zu tun. Es ist einfach so, dass es da Unterschiede gibt unter den Christen. Und es liegt nicht daran, dass die Leute verschieden viel Heiligen Geist haben, sondern man kann es vielleicht vergleichen wie die Vorbereitung auf eine Hochzeit. Wenn man die Wiederkunft des Herrn und dass wir in den Himmel kommen mit der Hochzeit vergleicht, was ja im Neuen Testament gemacht wird, dann wäre die Vorbereitung darauf eben das, wie manche Leute ihre Hochzeit vorbereiten. Die einen sehr gründlich und die anderen sehr, naja, ein bisschen fahrlässig. Die einen sind gut vorbereitet und die anderen weniger gut. Und das sind vielleicht die Unterschiede, die wir manchmal auch in der Heiligung wahrnehmen. Dass dann eben die einen, die pflegen ihr geistliches Leben. Das heißt, die bringen die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, ein, und die anderen, die lassen sie brach liegen. Die einen bringen sich in der Gemeinde ein und die anderen bleiben lieber zu Hause im Bett. Das ist nicht die Verantwortung des Heiligen Geistes. Das ist auch nicht die Schuld der Gemeinde, sondern dafür bin ich selbst verantwortlich. Und das meint Paulus hier damit, dass wir eben die sind, die auch die Frucht bringen werden. Und dass Gott das auch so sieht. Wir bringen die Frucht natürlich in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber hier haben wir eine eigene Verantwortung, die es auch wahrzunehmen gilt und von der sich auch keiner frei machen kann. So sagt zum Beispiel der Hebräerbrief, jagt nach dem Frieden oder jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand der Herr sehen wird. Das ist eine interessante Formulierung, jagt der Heiligung nach, als ob sie vor uns wegrennt und wir müssen hinterher. Das ist natürlich nicht damit gemeint, sondern damit gemeint ist, setzt euren ganzen Willen darauf ein, dass in eurem Leben Jesus verherrlicht wird. Ich glaube, dass sehr wohl dieses Denken schon vom Heiligen Geist gegeben wird. Aber dass wir es dann auch tun, das heißt, dass wir unser Leben so einrichten, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen Gott dienen, dass wir Jesus dienen nach dem, was wir erkennen, das ist unsere eigene Verantwortung. Gott hat uns mit der Kraft ausgerüstet, ihm zu dienen. Gott hat uns die Liebe ins Herz gegossen. Und wir haben aber einen Auftrag, aus dieser Liebe und aus dieser Kraft jeden Tag neu zu lernen. Wie kann man das? Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, denn sowas ist ja schnell gesagt, jagt der Heiligung nach, aber wie mache ich das im Alltag? Wenn die Situationen entsprechend sind, wo ich alles andere als liebevoll reagieren will. Wie mache ich das? Wenn ich sonntagmorgens keine Lust habe, aufzustehen, in den Gottesdienst zu gehen, weil vielleicht auch jemand predigt, mit dem ich nicht zurechtkomme. Wie mache ich das? Wenn ich mit meinem Ehemann oder meiner Ehefrau Schwierigkeiten habe, was heißt das dann in der Heiligung, vorwärts zu kommen? Ich möchte es mal so formulieren. Man kommt immer wieder auf dasselbe. Der erste Punkt ist, das erste, was wir tun, ist unser Vertrauen immer wieder neu alleine auf Jesus zu werfen. Immer auf den, der uns die Kraft gibt für den Alltag. Immer wieder neu ihm das Vertrauen auszusprechen. Und ich meine es wirklich verbal auszusprechen. Dass wir immer wieder neu sagen, Herr, mein Leben steht in deiner Hand. Ich weiß, du hast mir die Kraft gegeben, und nun will ich einfach daraus leben. Ich glaube manchmal, wir machen das als viel zu selten. Ein Werk des Geistes ist ja das, dass er uns daran erinnert, was Jesus gesagt hat. Aber er erinnert uns daran, wir sind ja da beteiligt, wir sind ja keine Medien des Heiligen Geistes. Als ob er auf uns reinstürzt und wir willenlos wären. Nein, es heißt immer, auch bei den Aposteln sieht man, wenn man die Briefe liest, der Heilige Geist arbeitet mit und an den Menschen, aber er wird nie die Persönlichkeit ausschalten. Das heißt, er wird uns nie aus unserer Verantwortung entlassen. Das ist ja damit gemeint. Also, dass wir immer aktiv tatsächlich auch Gott das Vertrauen aussprechen und daraus die Kraft schöpfen. Das Zweite, das System ist sehr ähnlich, dass wir in unseren Gebeten mal anfangen, Gott zu erzählen, wie geht es uns eigentlich. Was eigentlich in den Psalmen ständig gemacht wird. Die Psalmen sind ja Erzählungen in Form von Gebeten. Also nicht nur so ein kurzes Dankgebet, danke Herr für den schönen Tag und dann schläft man ein. Sondern dass man mit Gott erzählt, was habe ich heute eigentlich erlebt? Wie geht es mir? Wir wissen, Gott weiß das alles. Und trotzdem ist doch erstaunlich, dass er es hören will. Wird ja deutlich, wie gesagt, wenn wir die Psalmen lesen. Was der David und die anderen Psalmbeter beten. Dass man sich die Zeit nimmt. Manche laufen dabei gerne spazieren, andere ziehen sich zurück, dritte machen das gerne in der Gebetsgemeinschaft. Da muss jeder seinen Weg finden. Aber dass wir wirklich ein intensives Gebetsleben führen und mit Gott besprechen, Herr, wie geht es mir eigentlich? Du siehst es zwar, ich will es dir trotzdem sagen. Unser Herz Gott ausschütten, unser Vertrauen ihm aussprechen. Und der dritte Gedanke, den ich für sehr wichtig halte, um in der Heiligung wirklich vorwärts zu kommen, dass wir Gemeinschaft, und zwar intensive Gemeinschaft miteinander haben. Gemeinschaft unter dem Wort, wie man so schön sagt. Gemeinsam die Bibel zu studieren, in einem Hauskreis, in einem Bibelgesprächskreis, Manchmal ist das einfacher wie im Gottesdienst, weil man dann einfach seine Gedanken besser mitteilen kann. Da bin ich nicht nur am Zuhören, es sei denn, dass ich den Hauskreis mache, da muss man auch viel zuhören. Aber man kann trotzdem sich mal beteiligen, indem man was sagt. Das heißt, indem man die Dinge durchdenkt. Und wenn es so ist, dass Gott durch sein Wort spricht, dann wird er natürlich die sich intensiver mit der Bibel beschäftigen, mit denen auch intensiver reden, so vermute ich. Also wenn es so ist, dass Gott durch sein Wort redet, dann haben wir die Verantwortung, uns mit der Quelle zu beschäftigen und zu hoffen und zu beten, dass Gott auch zu uns in unserer Situation spricht. Und ich glaube, das wird er Tag für Tag tun, mal mehr, mal weniger. Und dann glaube ich auch, dass wir in der Heiligung wachsen werden. Dann glaube ich auch, dass Gott uns die Kraft gibt, mit den Dingen umzugehen und Früchte, wie es Paulus dann formuliert, Früchte des Geistes zu bringen, eben die da sind: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wir sehen also, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die hat nichts mit Gefühlen zu tun. Die kann Gefühle mit sich bringen, das ist keine Frage. Aber sie ist unabhängig von unserer Gefühlssituation. Auch wenn ich Depressionen habe, bin ich trotzdem mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn ich sein Kind bin. Weil er mir die Gewissheit gibt, weil ich wissen darf, dass er mich angenommen hat, weil ich wissen darf, er hat meine Schuld vergeben, weil er mir meinem Geist bezeugt, dass ich sein Kind bin. Und der zweite Gedanke, den ich ausführlicher ausgeführt habe: Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist dort, wo die Heiligung wächst. Ich möchte aber deutlich sagen, das ist kein Wachsen der Erfüllung, sondern es ist eher, Heiligung ist eher wie ein Wachstum in einer Freundschaft oder wie in einer Ehe, dass man sich schlicht besser kennt. Aber verheiratet bin ich seit dem Tag der Ehe, auch wenn ich nach 20 Jahren meine Frau besser kenne wie nach 2 Tagen. Oder in einer Freundschaft, wenn man sich länger sieht, dann wird man die Schwächen und Fehler des anderen viel besser wissen als am ersten Tag, wo man sich kennenlernt. Aber die Freundschaft besteht seit dem ersten Tag. Wir sind durch den Glauben mit dem Heiligen Geist erfüllt, auch wenn wir sicherlich noch nicht alles richtig erkennen. Also das heißt, die Heiligung selbst ist kein Zeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sondern mehr ein Zeichen des Wachstums im Heiligen Geist. Und das, denke ich, ist doch sehr beruhigend. Wenn wir an Jesus glauben, heißt es, dass wir mit dem Geist erfüllt sind. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns ihn in der Fülle gegeben hast. Wir danken dir, lieber Herr, dass wenn wir an dich glauben, wir deine Kinder sind, wenn wir an dich glauben, dass du uns auch Gewissheit des Heils schenkst, wenn wir an dich glauben, dass wir immer mehr Schätze aus deinem Wort bergen dürfen, dass wir in der Heiligung wachsen dürfen, Herr, dass du das auch willst. Und so bitte ich dich zum einen, dass wir gewiss sein dürfen, ja, wir haben deinen Geist, wir sind mit dem Geist erfüllt, wir brauchen nicht mehr als das, was du uns gibst, aber trotzdem der Heiligung nachjagen, zu der du uns berufen hast und zu der du uns auch die Kraft gibst. Du siehst die Herausforderungen, vor die jeder steht. So bitte ich dich einfach, dass du uns täglich neu die Kraft gibst, die wir brauchen, dass wir immer wieder zu dir kommen, dass wir mit dir unser Leben besprechen, dass wir aus deiner Kraft Tag für Tag leben. Wir danken dir so sehr, Herr, dass wir deinen Geist haben, dass du ihn uns im Glauben geschenkt hast. Amen.